Yes, sind Christen intolerant? Ist es nicht egal, wen ich liebe? Glauben nicht alle an denselben Gott und mein Körper gehört doch mir, oder? Alles Fragen, die relativ bekannt sind in der momentanen Situation unserer Gesellschaft. Und es ist egal, ob es um Ehe für alle geht oder um Religionsvermischung oder Dialog geht oder eben auch um Abtreibung. Es war jetzt vor kurzem der Marsch fürs Leben, da ging es auch wieder hoch her mit Demo und Gegendemo. Egal in welchen dieser Bereiche, in allen dieser Bereichen, da ist in der öffentlichen Meinung so ein stiller Vorwurf vorhanden. Ein Vorwurf gegen Menschen, die diese oder ähnliche Lebensweisen für sich als zerstörerisch ablehnen. Und das betrifft auch viele Christen, gerade weil sie sagen, hey, das ist eine Lebensart, die ist nichts für mich, das ist nicht so richtig das, was Gott sich vorstellt. Und dieser Vorwurf wird häufig damit begründet mit diesem Wort Toleranz. Und deswegen ist das eine Frage, sind Christen intolerant? Ist das eine Frage, die wirklich, wirklich wichtig ist für uns, dass wir uns damit beschäftigen und die sehr, sehr aktuell ist? Und egal, ob du jemand bist, der das auch schon mal gesagt hat, hey, ist das nicht voll intolerant, was du glaubst? Oder ob du jemand bist, der selber schon mal mit solchen Vorwürfen konfrontiert wurde, egal, wie du hierher kommst, ich finde es mega spannend, sich mit dieser Sache auseinanderzusetzen und das wollen wir heute tun. Ich werde nicht so sehr auf die Frage eingehen, sind Christen intolerant? Das darfst du selber für dich entdecken. Schau, wie Christen in deinem Umfeld leben und dann wirst du das rausfinden. Die wichtigere Frage ist, wie denkt Gott darüber, beziehungsweise wie sollte es sein? Und wir wollen uns ein bisschen mit dem Begriff Toleranz beschäftigen, das ist ein Wort, das ist noch gar nicht so alt in der Bedeutung, wie wir das kennen. Ja, das kam in der Aufklärung, kam das so auf als eine Art Modebegriff sozusagen, also der viel und häufig verwendet wurde für Umgang mit Menschen. Ja, vorher wurde das überhaupt nicht so richtig dafür verwendet im großen Stil. Auch in der Bibel kommt dieses Wort als dieser Modebegriff, wie wir ihn heute haben, gar nicht so vor. Aber entsprechendes Verhalten wird in der Bibel bewertet. Und wie das bewertet wird, das wollen wir uns anschauen. Zuerst gucken wir, was Toleranz eigentlich bedeutet, also wo dieser Begriff herkommt und was das meint, was Toleranz ist und was es nicht ist. Danach werden wir schauen, wie Jesus das gelebt hat oder eben auch nicht. Gucken wir mal. Und wie sich das auf unseren Lebensstil auswirkt, gerade wenn du sagst, hey, ich bin Christ und ich möchte tun, was Gott möchte. Was bedeutet es dann im Bereich von Toleranz? Und ich habe zwei Herausforderungen für euch mitgebracht. Wenn du kein Christ bist, dann schau mal, wie denken eigentlich Christen in diesem Bereich? Wie denkt die Bibel in diesem Bereich? Und wie kommen Menschen zu dieser Aussage, hey, dieser Lebensstil ist nicht so das, was ich für gut halte? Wenn du Christ bist, dann schau, hey, lebe ich die Prinzipien, die Jesus in diesem Bereich vorgelebt hat? Das sind die beiden Herausforderungen, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Fangen wir an mit der Definition. Toleranz, das kommt von dem lateinischen Begriff tolerare. Das ist ein Verb und das heißt ertragen oder erdulden. Ertragen oder erdulden. Das bedeutet, dieser Begriff Toleranz heißt eigentlich gar nicht das, was wir häufig irgendwie damit verbinden oder was die Gesellschaft damit verbindet, nämlich, dass ich etwas für gut heiße. Also ertragen oder erdulden ist etwas anderes als für gut heißen. Dementsprechend, wenn ich sage, hey, ich bin ein toleranter Mensch, dann kann ich sagen, hey, du bist anderer Meinung und ich ertrage das. Ich habe mal versucht, eine Definition so ein bisschen aus verschiedenen Sachen zusammenzubasteln, so Wikipedia und sowas. Toleranz bedeutet, gegensätzliche Meinungen zu ertragen, ohne diesen zuzustimmen. Das ist Toleranz. Und vielleicht denkst du, oh, das ist mir zu wenig. Wenn mir jemand sagt, hey, ich erdulde das, dass du so denkst, oder dass du so lebst, ist das nicht zu wenig? Ist das nicht irgendwie abwertend? Und da finde ich das mega spannend, zu überlegen, wie ist meine Mutter mit mir umgegangen? Und da gibt es dieses schöne Beispiel aus meiner Kindheit. Wir hatten immer so eine Süßigkeiten-Tonne. Ja, das war so eine Metallbox sozusagen, ein bisschen größer, und da waren Süßigkeiten drin. Und wir haben als Kinder nicht immer Süßigkeiten bekommen, da hat meine Mutter schon drauf geachtet, mein Vater auch. Aber da gab es eben diese Tonne und die stand immer oben auf dem Schrank. Und weil wegen Kopf und Denken und so, habe ich natürlich, wenn meine Mutter nicht da war, habe ich dann mal versucht, mit dem Stuhl irgendwie an diese Tonne zu kommen. Und ab und zu bin ich dann daran gegangen. Das Problem ist ja, Mütter haben ja hinten Augen und deswegen ist ihr das immer wieder aufgefallen und mich hat es gewurmt. Ja, mich hat es gewurmt, weil ich das irgendwie nie hinbekommen habe, das unentdeckt zu machen. Und meine Mutter hat darauf geachtet, mir nicht einfach mit Süßigkeiten vollzustopfen, weil das mir als Kind nicht gut tut. Weil es meinen Stoffwechsel langfristig kaputt macht und weil das meiner Verdauung auch nicht gut tut. Ja, da hatte Markus auch ein schönes Beispiel in seiner Predigt, wie er das mit seinem Sohn macht. Und meine Mutter hat genauso gedacht. Hört die nach, denn also er macht's gut. Und das war meiner Mutter wichtig. Aber wenn ich dann mal wieder an die Tonne rangegangen bin und sie hat mich ertappt, dann hat sie nicht gesagt, hey cool, voll schön, schnapp dir ein paar, sondern sie hat gesagt, nimm die Tonne jetzt mit in dein Zimmer und iss davon, bis es dir zu den Ohren wieder rauskommt. Weil ihr wichtig war, dass ich lerne, was für Folgen das hat, wenn ich etwas tue, was nicht gut ist, was mich zerstört. Und genauso müssen wir darüber nachdenken, ob das moderne Toleranzverständnis überhaupt etwas ist, was es wert ist, gelebt zu werden. Eltern geben ihren Kindern Grenzen, weil die Kinder Grenzen brauchen aus Liebe, weil Erziehung davon lebt, dass man ihnen aufzeigt, wie ihr Leben funktioniert und weil es Kindern wehtut, weil es Eltern wehtut, weil Kinder ihr Leben gegen die Wand fahren. Und jeder, der von euch vielleicht Eltern sind, die wissen das. Ich weiß das, weil meine Mutter so dachte. Und das ist eigentlich was gut ist. Ja? Und Gott als unser Vater, der denkt genauso. Weil Gott als unser Vater uns liebt, gibt er uns Grenzen. Und hört ihr die Predigt gerne nochmal nach im Podcast von Markus, Leben Christen nach engen Regeln. Warum das gut ist, dass Gott uns Gebote gibt als einen Schutzrahmen. Warum es gut ist beispielsweise, dass Gott die Ehe für Mann und Frau stiftet. In einem verbindlichen Verhältnis für Sexualität, wo das gelebt werden kann, wo das geschützt ist, wo Kinder geschützt aufwachsen können und dass Gott sagt, wenn wir das außerhalb dieses Schutzrahmens leben, wenn wir Sexualität außerhalb dieses Schutzrahmens leben, egal in welche Richtung, dann zerstört uns das. Gott meint es gut mit uns. Deswegen gibt er uns Gebote, deswegen gibt er uns Schutzrahmen. Deswegen sagt Gott nicht, es ist mir egal, wie du lebst. Er geht sogar noch weiter. In Hesekiel 13, da lesen wir über Menschen, die gesagt haben, hey, es ist egal, wie du lebst. Die dem Volk Israel gesagt haben, mach doch, was du möchtest, rebellier gegen Gott, es wird keine Folgen für dein Leben haben. Und Gott sagt, wenn ihr das Menschen sagt, dann seid ihr dafür verantwortlich, dass sie ihr Leben gegen die Wand fahren. Dann seid ihr dafür verantwortlich, dass sie eines Tages die Kosten dieser Rebellion gegen mich ertragen müssen. Und Gott sagt ganz klar, ich kann Ungerechtigkeit nicht einfach stehen lassen. Das wäre lieblos. Ich bin ein gerechter Gott und ich muss über Ungerechtigkeit richten. Und er sagt Menschen, die sagen, hey, mach, was du willst, alles gut, es passiert nichts. Er sagt denen, ihr seid dafür verantwortlich, wenn andere Menschen ihr Leben gegen die Wand fahren und die ermutigt sie auch noch dazu. Toleranz bedeutet auch, nicht gleichgültig gegenüber dem Leiden meines Nächsten zu bleiben. Toleranz bedeutet auch, nicht gleichgültig gegenüber dem Leiden meines Nächsten zu bleiben. Manchmal ist Gleichgültigkeit in den Auswirkungen schlimmer als direkter Hass. Und deswegen müssen wir uns wirklich fragen, ob ein generelles Gutheißen von jedem Lebensstil wirklich das ist, was Liebe ausdrückt, oder ist ein geduldiges Ertragen, was aber auch vielleicht sagt, hey, es ist vielleicht nicht ganz so gut, was du da tust, oder ich lebe das anders aus diesen oder jenen Gründen, ist diese echte Toleranz nicht viel mehr wert, gelebt zu werden. Das zum Anfang über Toleranz. Die Frage ist, wie hat Jesus das gelebt? Und er sagt in Johannes 14, Vers 6, diesen krassen Vers, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ist es nicht unglaublich intolerant? Jesus sagt hier im Prinzip, jede Religion, die irgendwie versucht, zu Gott zu kommen, mit irgendwelchen Mitteln, ohne über mich und über meine Vergebung zu gehen, wird ihr Ziel verfehlen. Ist das nicht unglaublich intolerant, wie Jesus das, was er hier sagt, auch gelebt hat? Und das wollen wir uns anschauen jetzt im zweiten Punkt. Ich habe euch ein paar Verse mitgebracht, die so das Leben von Jesus, wie er gelebt hat, zusammenfassen. Und daraus sehen wir, wie er diese Toleranz gelebt hat, auch wenn es nicht so betitelt wird. Und der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt im 12. Kapitel, lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Das ist eine Zusammenfassung von Jesu Leben. Wir können das nachlesen. Es gibt 4 Berichte über sein Leben, die wir direkt in der Bibel lesen können, von unterschiedlichen Autoren, die schreiben, hey, so und so hat Jesus sich verhalten. Und wir lesen von Situationen, die ganze Zeit, wo Jesus zu kaputten Menschen geht. Ja? Menschen, die von der Gesellschaft verachtet worden sind, weil die krank waren, weil die ansteckend waren, weil die arm waren, weil die ein Leben geführt haben, was nicht den Normen entsprach. Und Jesus geht zu diesen Menschen und Jesus spricht mit diesen Menschen und Jesus liebt diese Menschen und er spricht ihnen zu, wenn sie ihm vertrauen, deine Schuld ist dir vergeben. Er heilt diese Menschen, aber er sagt ihnen auch, lebe nicht so weiter, wie du bis jetzt gelebt hast. Hör auf, gegen mich zu rebellieren, gegen Gott zu rebellieren. Hör auf, in Sünde zu leben. Er sagt ihnen ganz klar, hey, ändere deinen Lebensstil, lass deinen Lebensstil ändern, aber er liebt diese Menschen und redet mit ihnen, hat Gemeinschaft mit ihnen, egal ob sie von der Gesellschaft verachtet werden oder nicht. Jesus redet selbst mit den religiösen VIPs, die ihm die ganze Zeit widerstehen, die mit ihm diskutieren, die ihn in verbale Fallen locken wollen. Und er redet mit ihnen, er lässt sich auf Diskussionen ein, auch wenn er ihnen sagt, Leute, das, was ihr macht, das wird euch mal richtige Probleme bereiten, wenn ihr vor Gott steht und euch verantworten müsst für das, was ihr dieses Volk lehrt. Ja, das, was wir in Hesekiel 13 schon gelesen haben, was Ähnliches sagte den religiösen VIPs dieser Zeit, eines Tages werdet ihr für das, was ihr, für die Unwahrheit, die ihr redet, für die Heuchelei, die ihr lebt, für die Rebellion gegen Gott, werdet ihr die Verantwortung tragen müssen. Und das sagt ihnen auch ganz klar. Und trotzdem redet er mit ihnen und setzt sich damit auseinander. Er lässt sich anspucken, als sie keine Argumente mehr haben und ihn umlegen wollen. Er lässt sich verspotten von Soldaten. Er lässt sich schlagen. Er lässt sich ans Kreuz schlagen, am schlimmsten Folterinstrument seiner Zeit. Und es nicht nur, weil er keine Wahl hat, sondern weil er es freiwillig macht, damit er für meine und deine Schuld bezahlt. Ja? Er hat das Kreuz erduldet, er hat es ertragen, er hat Widerstand ertragen von Menschen, die gegen Gott rebellieren. Er hat die schlimmste Folter ertragen, die man irgendwie ertragen kann und hat die Last meiner und deiner Schuld getragen. Wenn wir auf Jesus sehen, dann lebt er uns echte Toleranz vor. Er lebt uns mehr als Toleranz vor. Er lebt uns das vor, was wir bedingungslose Liebe nennen. In seinem Leben sehen wir Eigenschaften, Liebe. Wir sehen echte Freude durch die Beziehung zu Gott. Wir sehen echten Frieden Frieden mit Gott, obwohl er Anfechtung von allen Seiten bekommt. Wir sehen Geduld, wenn er mit Menschen umgeht, die anderer Meinung sind als er. Wir sehen Freundlichkeit, wie er mit kaputten Menschen redet. Wir sehen Gutheit, die kompromisslos Gottes Maßstäbe leben möchte. Wir sehen Treue in der Art und Weise, wie er lebt. Wir sehen Sanftmut, wenn er mit Menschen redet. Und wir sehen eine Selbstbeherrschung, dass er sich oder dass er den gerechten Zorn der Wahrheit unterordnet. Und diese Eigenschaften, die nötig sind, um die Toleranz zu leben, die es wert ist, gelebt zu werden, dafür brauchen wir ein neues Herz. Und Jesus hat uns das vorgemacht. Jesus hat aus Liebe zu dir und mir Ablehnung und Hinrichtung ertragen. Er ist der Inbegriff echter Toleranz. Jesus hat aus Liebe zu dir und mir Ablehnung und Hinrichtung ertragen. Er ist der Inbegriff echter Toleranz. Und deswegen können wir auch ihm nacheifern. Die Frage ist, wenn ist jetzt nicht, ob das, was Jesus, was wir am Anfang gelesen haben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die Frage ist nicht, ob das in unser gesellschaftliches Weltbild passt und ob das mit unseren Lebensentwürfen zusammenpasst, sondern ob das wahr ist. Und wenn das wahr ist, dann ist die Frage, ob dein Lebensentwurf in die Realität passt. Oder ob eines Tages, wenn wir vor Gott stehen, ob wir dann nicht unser blaues Wunder erleben, weil wir merken, das, was ich mein Leben lang gelebt hat, das hat mich zerstört. Und das, was Jesus mir anbietet, wenn er am Kreuz stirbt und wenn er sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, ob ich da nicht das Beste verpasst habe, was mir Gott in diesem Leben anbietet. Jesus hat diese Toleranz vorgelebt. Und die Frage ist jetzt, wenn wir sagen oder wenn wir festgestellt haben, hey, echte Toleranz ist was Gutes eigentlich. Echte Toleranz ist auch dringend nötig übrigens für eine gesunde Diskussions- und Streitkultur in Gemeinde. Also wenn wir uns über Wahrheit unterhalten oder darüber unterhalten, hey, wie legen wir die Bibel aus? Wie möchte Gott, dass wir leben? Wir brauchen so ein, hey, ich kann eine andere Meinung haben und ich kann die Meinung von einem anderen stehen lassen in der Diskussion. Das brauchen wir als Grundlage für eine gute Streit- und Diskussionskultur. Aber auch wenn wir sagen, hey, ich brauche das, das ist gut, wenn ich mit Menschen umgehe. Und jeder von uns auf der Arbeit, in der Schule, in der Familie ist mit Menschen umgeben, die anders geprägt sind, die anders denken, die andere Meinung haben. Und deswegen ist es grundlegend wichtig, dass wir schauen, wie können wir diese Toleranz leben. Ja, ich habe am Freitag, saß ich im Büro in einer ruhigen Minute mit zwei anderen Praktikantinnen, eine Buddhistin, eine Muslima, das war richtig spannend. Und da haben wir ein bisschen geredet. Und es ist so wichtig, dass wir diese Prinzipien verinnerlichen und auch leben. Und vielleicht kennt ihr das, wenn so in Medien oder im Internet, wenn Menschen irgendwie demonstrieren, zum Beispiel in Amerika kommt das manchmal vor, und dann halt irgendwie Schilder mit haben, Gott hasst Schwule oder so, das ist überhaupt nicht produktiv. Das schaut überhaupt nicht darauf, so wie Jesus geschaut hat, hey, was braucht dieser Mensch? Und das, was du machst, das, was du lebst, ist falsch, sondern es trieft einfach nur von Verachtung. Und wie können wir das leben? Wie können wir wirkliche Toleranz leben im Umgang mit Menschen, die uns umgeben und die vielleicht anders geprägt sind und eine andere Meinung und einen anderen Lebensstil leben? Drei Punkte, drei Verse. Das erste, dieser erste Punkt von diesem biblischen Toleranz-Tutorial ist aus Jakobus 1, Vers 19. Und da sagt Jakobus, jeder Mensch sei es schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Und das ist so die erste Grundlage, wie wir das leben, wie wir die Prinzipien leben, die Jesus uns vorgelebt hat. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. egal über was für eine Frage du dich mit Menschen austauschst, die anders denken oder anders leben, es bringt überhaupt nichts, sich in Diskussionen total emotional aufzuheizen. Das hilft niemandem. Was hilft, ist, dass man erstmal zuhört, warum denkt der andere so? Warum lebt er das so? Und dann kann man ganz anders darauf eingehen. Wie schnell sind wir dabei, egal ob mit Menschen, die jetzt keine Christen sind, oder auch im christlichen Kreis, ja, wenn wir über die Bibel reden, wie schnell sind wir dabei, uns emotional aufzuheizen und weg von dem zu kommen, was Wahrheit ist, hin zu Meinung. Nur weil es uns darum geht, hey, ich möchte meine Meinung weitergeben. Und das ist eine große, große Herausforderung, auch für mich, ja, weil ich rede eigentlich ganz gerne. Es ist eine große Herausforderung zu sagen, hey, ich möchte erstmal zuhören, warum denkt der andere so? Und wie kann ich dann darauf eingehen? Ich möchte nicht mich und meine Meinung in den Vordergrund stellen, sondern das, was Gott sagt. Das, was Wahrheit ist und was der andere braucht. Und dafür muss ich erstmal wissen, was braucht der andere. Wenn es mir wirklich um den anderen geht, dann kann ich es ertragen, dann kann ich es erdulden, nicht selbst im Mittelpunkt zu stehen. Und ich glaube, es hat einen Grund, warum Jakobus das in diesem Brief schreibt, weil das ein ganz, ganz, ganz großes Problem ist, nicht nur von uns Männern, wenn es um Diskussion geht. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Zweite Stelle, Epheser 4, Vers 29. Kein schlechtes Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Ich weiß nicht, wer von euch nicht auf den Mund gefallen ist, aber manchmal plumpsen die Worte einfach aus unserem Mund raus und nachher ärgert man sich, warum habe ich das gesagt? Vielleicht ist es gut, wenn man jetzt gehört hat und wenn man mit einem Menschen redet, wenn man gehört hat, hey, warum denkst du so, warum lebst du so, warum redest du so, dass wir fragen, hey, was braucht dieser Mensch, wie kann dieser Mensch diese Gnade, die wir in Gott finden, wie kann er die Wahrheit verstehen? Wie kann ich ihm das verständlich machen, was Gott sagt, wo Gott sagt, hey, das ist gut, wenn ihr das tut, das ist gut, wenn ihr das lebt. Wie kann ich ihm das verständlich machen? Was hilft dem anderen wirklich und was ist eher nutzlos? Ja, wenn ich jemanden tröste, dann zu gucken, okay, was ist eine billige Floskel, die dem anderen überhaupt nicht weiterhilft, wo man sich vielleicht eher denkt, toll, danke, dass du mir das jetzt gesagt hast, das hilft mir überhaupt nicht. Was ist eine billige Floskel oder was ist echter Trost? Was sind gute Argumente? Und was sind vielleicht unsachliche Pauschalisierungen, die eher nicht zur Wahrheit beitragen, sondern die eher eine emotional aufgeheizte Diskussion fördern? Wo kann ich jemand anders ermutigen, weiterzumachen mit dem, was gut läuft? Wo kann ich jemand anders ermutigen, umzukehren, wo er auf einem falschen Weg ist? Unsere Worte sollen hilfreich sein und denen wohltun, die sie hören. Schau, was du redest. Der dritte Punkt, vielleicht auch mit der wichtigste, weil das ist die Grundlage. Timotheus schreibt an seinen Schüler, an seinen geistlichen Sohn, ich danke dem, Paulus schreibt an Timotheus, seinen Schüler, ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unserem Herrn, denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Ja, Paulus war ein Mensch, ja, der irgendwie so der Inbegriff von Intoleranz war, der Menschen umgebracht hat, weil sie anders gedacht haben, der Christen ermordet hat. weil sie plötzlich einen anderen Weg gelehrt haben, weil sie plötzlich gesagt haben, hey, wir müssen nicht mehr Regeln erfüllen, wir können nicht aus eigener Kraft zu Gott kommen, nur durch Jesus, nur durch seinen Tod am Kreuz und durch das Vertrauen auf ihn können wir gerettet werden. Und Paulus ist hingegangen und hat sich die Erlaubnis geholt von den religiösen Leitern dieser Zeit und hat Menschen ins Gefängnis gesteckt, ja, so Meinungsfreiheit war da nicht so, und er hat sie umgebracht, Frauen, Kinder, Männer, nur weil sie gesagt haben, ich möchte etwas anderes leben und auch andere Menschen von dieser Rettung erzählen. Weil sie die Wahrheit geredet haben. Und Paulus, der hat von Gott Rettung erfahren. Er hat erfahren, dass Jesus ihm vergibt und dass das Wahrheit ist, was er sagt. Dass es Wahrheit ist, was diese Christen sagen und was Jesus auch schon gepredigt hat, als er gelebt hat. Und dass wirklich Rettung da drin zu finden ist. Und Paulus ist so unglaublich dankbar für das, dass Gott ihm gerettet hat, dass Gott ihm diese Wahrheit aufgezeigt hat. Und er sagt, hey, ich bin nicht in diesem Auftrag, Menschen das Evangelium weiterzusagen, weil ich ein toller Hecht bin oder weil ich besser lebe als andere, sondern ich habe diese königliche Berufung aus Gnade, weil Gott mich gerettet hat, weil er mir seine Wahrheit deutlich gemacht hat. Und wenn wir vergessen, wo wir herkommen, wenn wir vergessen, dass kein Unterschied war zwischen Menschen, die Jesus oder zwischen Menschen gegenüber Menschen, die Jesus auch nicht kannten, dann vergessen wir, was es bedeutet, echte Liebe zu leben gegenüber Menschen, die anders denken. Vergiss nie, wo du herkommst. Der Unterschied zwischen uns, wenn wir auf Jesus vertrauen und Menschen, die das nicht tun, ist, dass Gott uns diese Gnade verständlich gemacht hat. Und dass wir durch ihn ein neues, verändertes Leben führen dürfen. Dass er unser Verhalten neu prägt, unseren Charakter neu prägt. Aber dieser grundlegende Unterschied, der ist Gnade. Und wenn wir das vergessen, dann werden wir überheblich mit Menschen reden, dann werden wir herabwürdigend mit Menschen reden und sie werden in unserem Leben nicht die Liebe sehen, die sie zur Rettung oder die ihnen die Rettung groß machen kann. Vergiss nie, wo du herkommst. Denn dann werden auch andere Menschen nicht sehen, wo du herkommst und wo sie hin könnten. Das biblische Toleranz-Tutorial. Wenn wir mit Menschen reden und wenn wir diesen Begriff Toleranz benutzen, dann müssen wir immer im Hinterkopf behalten, hey, mein Gegenüber versteht vielleicht was anderes darunter als ich. Und deswegen ist dieser Begriff vielleicht auch gar nicht so sinnvoll, ihn zu verwenden, weil man dann erst erklären muss, hey, Toleranz ist nicht zu sagen, ist alles gut, was du machst, sondern zu sagen, hey, ich denke anders darüber, ich lebe anders darüber, weil ich glaube, das, was du lebst, ist nicht gut. Und das tut dir auch nicht gut. Und deswegen immer das im Hinterkopf haben, wenn wir mit Menschen reden, die ein anderes Toleranzverständnis haben, müssen wir erklären, was wir meinen, wenn wir das sagen. Was aber wichtig ist zu wissen, ist, dass wir, wenn wir das leben wollen, was Jesus gelebt hat, wenn wir geduldig mit Menschen umgehen wollen, die anders denken als wir, wenn wir gleichzeitig aber Wahrheit sagen wollen und nicht beliebig sein wollen, dann haben wir keine Toleranz zu erwarten. Jesus verspricht uns, jeder, der verfolgt wird, jeder, der gerecht leben möchte, wird verfolgt werden. Paulus schreibt es in einem Brief, Jesus sagt es selber auch nochmal an anderer Stelle ganz deutlich, wir haben keine Toleranz zu erwarten. Und das ist auch wichtig, weil Liebe etwas ist, was bedingungslos ist. Als Christ habe ich die Berufung, das zu leben, egal ob mein Gegenüber das erwidert oder nicht. Und das ist hart, das haben die Leute, die auf dem Marsch fürs Leben mitlaufen, die erleben das jedes Mal, wenn sie angepöbelt werden mit krassen Sprüchen, die raushauen. Die erleben das, was es heißt, angefochten zu werden für die Wahrheit, die sie einstehen. Aber nichtsdestotrotz haben wir den Auftrag, diese Liebe, die Jesus uns vorgelebt hat, im Umgang mit Menschen, die anders denken als wir, die anders leben als wir, das auch zu leben, um die anderen zu erreichen. Und ich bete jetzt gleich und dann singen wir ein paar Lieder. Und diese Lieder bringen das nochmal so krass auf den Punkt, gerade das Erste, was für ein Gott es ist, der Erbarmen mit uns hat und der uns gegenüber diese Gnade gezeigt hat und wie wir anderen gegenüber auch diese Gnade zeigen, indem wir geduldig mit ihnen sind, aber eben auch Wahrheit sagen und sie zur Rettung hinweisen, die dringend nötig ist. Das Musikteam kann nach vorne kommen und ich bete. Vater im Himmel, danke, dass du uns die Augen geöffnet hast. Danke, dass du geduldig mit uns warst, dass du meine Schuld getragen hast, dass du uns rausgeholt hast aus unserem Sumpf der Selbstzerstörung. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich gebrauchst in unserem Umfeld, dass wir auf eine gute Art und Weise mit Menschen umgehen, die anders denken als wir, aber dass wir auch gleichzeitig den Mut haben, uns gegenseitig, aber auch anderen zu sagen, hey, da und da in deinem Leben, da braucht es vielleicht eine Umkehr. Und ich bitte dich, dass du uns das wirklich wichtig machst, dass wir Menschen lieben, dass wir sie mit der Wahrheit lieben und dass wir sie mit Geduld lieben. Und dass Menschen in uns sehen, dass man auch anders leben kann als das, was uns die Gesellschaft vorgibt. Und ich bitte dich da echt um Gnade, dass du uns gebrauchst, um einen Unterschied zu machen. Und dass die Gnade, die wir bei dir sehen, uns immer wieder daran erinnern, wo wir herkommen und wo du uns hinbringst. Amen.